Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und begleite die heutige Sendung. Wir beschäftigen uns hier heute mit Fotografie, natürlich Outdoor-Fotografie. Und ganz egal, ob ihr nur mal bei Gelegenheit ein paar Fotos macht oder ob ihr da ein bisschen differenzierter rangeht und vielleicht auch hochwertigeres Equipment nutzt, bestimmt hat euch mein heutiger Gast was Interessantes noch beizubringen. Ich freue mich sehr, dass mir Christoph Jorda über Skype zugeschaltet ist. Christoph ist selbstständiger Outdoor-Fotograf, leidenschaftlicher Outdoor-Sportler und schon seit, 10 Jahren immer wieder fürs Outdoor-Magazin tätig. Hallo Christoph, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Katharina, freue ich mich.
Christoph, du bist Autodidakt. Bevor ich jetzt irgendwelche technischen Fragen stelle, wie bist du denn überhaupt zur Fotografie oder vor allem zur Outdoor-Fotografie gekommen?
Ah, gute Frage. Das ging eigentlich schon im späten Kinder- bis Jugendlichalter ging das los, dass der Opa von mir immer gefilmt hat. Der hat so eine super 8-Kamera gehabt. Mein Papa hat eine große Spiegelreflex-Ausrüstung gehabt und das hat mich schon immer fasziniert. Er hat auch relativ viel fotografiert und ich habe ja noch einen Zwillingsbruder. Und es war so, dass der Opa mal zu uns gekommen ist und hat gesagt, so Buben, jetzt kriegt jeder eine Kamera, ihr dürft euch was aussuchen. Und mein Bruder da gab es so kleine Ritschratsch-Kameras, die man so ineinander gesteckt hat. Und so James Bond-mäßig, so ganz klein, so zum Fotografieren. Und ich wollte damals nur das größte, fetteste Ding, was einfach am professionellsten ausgeschaut hat. Und habe dann eine rot lackierte Minolta bekommen. Und seitdem war ich dann eigentlich schon immer so ein bisschen auf Fotografie. Und der Papa hat mir natürlich dann auch ziemlich viel beigebracht. So mit Blickwinkel ändern, leg dich auf den Boden, bau einen Rahmen drumherum. Und so ging das eigentlich los. Und irgendwann mal habe ich auf Fuerteventura gearbeitet. Und da war auch ein Fotograf und mit dem habe ich mich angefreundet. Der hat mir ziemlich viel beigebracht. Und dann habe ich eine Palme fotografiert. Und dann ist damals der Robinson Club auf mich zugekommen und hat gefragt, ob sie dieses Bild nicht am Flughafen für Werbung verwenden dürfen. Und haben mir dann so viel Geld gezahlt, was ich damals Schnupper-Animateur in einem Jahr hätte verdient. Und da habe ich mir gedacht, okay, das mit der Fotografie muss ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich ein Foto mache und da so viel Geld dafür kriege. Also damals, das waren noch andere Zeiten wie heute. Und und dann war Fotografie immer so ein bisschen so ein Teil von meinem Leben. Und ich bin im Allgäu aufgewachsen und da ist man natürlich viel in den Bergen unterwegs, viel beim Skifahren, Snowboarden, Klettern und sonstige Sachen. Und es muss halt immer einen Deppen geben, der die Kamera hält und die Wahnsinns-Action irgendwie festhält. Und das war dann immer mehr ich. Und irgendwann mal ist mir dann das Bild wichtiger geworden, wie jetzt selber diesen Powderturn zu fahren. Und so bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Habe dann Assistenzen gemacht bei bekannten Outdoor-Fotografen. Ja, und bin dann da so schön langsam zur Professionalität reingerutscht.
Aber hast du doch irgendwas gelernt dann trotzdem, eine Berufsausbildung gemacht oder tatsächlich?
Ich habe was Gescheites gelernt, ja. Ich bin gelernter Hotelfachmann. Und habe aber schon während meiner Ausbildung gemerkt, das wird nichts. Das ich und Hotel, das wird einfach nichts. Also da habe ich damals mit 16 angefangen, mit 19 aufgehört und bin dann, wie gesagt, ein halbes Jahr nach Fuerteventura, war dann ein Jahr in Amerika und in Kanada auf so einer Tournee, bin dann zurück, habe mein Zivi gemacht, habe mit einem Freund einen Kletter- und Modeladen aufgemacht und das war auch die große Rettung für mich, was die Fotografie angeht, weil ich musste dann als junger Fotograf nicht über einen Preis irgendwie reinkommen, sondern hatte durch den Laden einfach, ich sage jetzt mal, mein finanzielles Grundrauschen und konnte mir von Anfang an aussuchen, für wen und für was ich fotografiere und habe immer eigentlich Lust auf meine Aufträge gehabt und habe natürlich auch das Privileg gehabt, dass ich mit Freunden zusammenarbeite und wenn dann irgendwie das Wetter gut war und einen halben Meter Neuschnee war, habe ich gesagt, Jungs, sorry, jetzt ist zwar Dienstag, ich müsste im Laden stehen, aber ich muss jetzt fotografieren gehen mit dem und dem und habe mir halt dann so die Zeit genommen und konnte so einfach ein vernünftiges Portfolio aufbauen.
Und was waren da deine Kriterien? Also ich meine jetzt für Aufträge, die du angenommen hast, wenn du sagst, du konntest dir das aussuchen, also schon ja die Art der Fotografie, das Gelände und natürlich wahrscheinlich auch das Geld irgendwo oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich komme ja aus den Bergen und das war natürlich am Anfang draußen sein, die Bergfotografie, sage ich jetzt mal, aber halt meistens für Outdoor-Marken fotografiert. Und ich habe einen einzigen Job mal gemacht für eine große Outdoor-Marke, wo ich die Marke finde ich echt scheiße. Also aus verschiedenen Gründen, wenn ich das mal so direkt sagen
darf. Die nennen wir jetzt aber nicht, oder?
Nein, nennen wir jetzt nicht. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist aber ein großer und das mache ich auf jeden Fall, weil das hört sich nicht schlecht an als junger Fotograf, wenn du das machst. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich diese Klamotte vor der Kamera gesehen habe, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Und das ist bis heute mein wirklich schlechtester Job gewesen, den ich jemals gemacht habe, einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, also auf diese Marke. Und dann ist die Arbeit auch schlecht geworden. Ich meine, sind noch mehrere Faktoren dazu gekommen, schlechte Models, viel zu gefährlich, ganz, ganz schlechtes Wetter. Aber trotzdem, und da habe ich mir geschworen, das ist so eine Herzenssache, die Fotografie. Mhm. Und mir ist es egal, ob ich jetzt für einen Spätzl, dem sein Hundewelpen fotografiere, wo ich Lust drauf habe, oder für National Geographic eine große Kampagne fotografiere. Ich gebe immer 120%. Aber ich muss Lust drauf haben, ich muss einfach Bock drauf haben, weil Fotografie hat ja ganz viel was mit Kreativität zu tun und diese extra 30% zu gehen, zu machen, in dir drin zu suchen oder halt auch den richtigen Blickwinkel zu suchen, dass es halt anders und besonders wird. Und wenn du die Lust nicht hast, dann kannst du es für mich, für meinen Job gleich mal bleiben lassen, weil dann bist du auswechselbar und dann kannst ein anderer den Job auch machen. Und da habe ich das gemerkt und da habe ich sehr viel Lehrgeld dafür gezahlt. Und ja. Und
war der Kunde dann auch nicht zufrieden oder war das jetzt eine subjektive Empfindung, dass das keine guten Bilder
war? Der Kunde war am Anfang total unzufrieden, also total unzufrieden, hat mir ganz böse Mails und Anrufe, was das soll, dass ich solche Bilder abgebe, hat mir dann einen total unverschämten Vertrag rübergeschickt. Das war quasi so ein richtiger Sklavenknebelvertrag, den ich nicht unterschrieben habe. Also eigentlich hätte der Kunde auch kein Recht an diesem Bild gehabt. Und für mich war das Thema dann gegessen. Ich habe mir geschworen, ich werde nie wieder für euch fotografieren. Gehe auf die ISPO. Und das ist wirklich einer der größten Autohersteller. Und das war ein Riesenstand. Und der war komplett nur mit meinen Fotos voll. Und da war dann nochmal, ich hätte die natürlich verklagen können und ich hätte einen Riesenfass aufmachen können, weil ich alle guten Geister auf meiner Seite hatte, weil kein Vertrag unterschrieben und gar nichts. Aber ich habe das Fass nicht aufgemacht. Ich habe mir nur geschworen, das war's. Mhm. Und das ist auch seitdem nie wieder vorgekommen, muss man sagen. Also das ist, weil ich wirklich selektiv war und ich wirklich immer noch in der privilegierten Lage bin, dass ich mir das mehr oder weniger aussuchen kann, für wen und für was und was ich fotografiere.
Was macht denn ein wirklich gutes Bild aus? Also du sagst, du brauchst natürlich Kreativität dafür und du musst Lust drauf haben, aber das ist ja nicht alles.
Nee, ich glaube, wenn es berührt, also wenn es den Betrachter berührt und wenn, wie soll man sagen, also mein Job als Fotograf ist es ja, für mich handelt Fotografie ganz, ganz viel mit Gefühlen. Ja, egal, ob ich jetzt in der Müllstadt unterwegs bin, in Kairo und da eine Reportage mache, die zwei Hochzeiten, die ich im Jahr vielleicht für Kumpels fotografiere oder fürs Outdoor-Magazin unterwegs bin, geht es immer darum, dass ich ein gewisses Gefühl habe. Und das kennen alle von uns, weil alle von uns heutzutage mit dem Handy fotografieren. Und immer wenn du das Handy oder das Foto rausziehst und ein Bild machst, musst du dich ja selber fragen, hey, warum will ich dieses Bild jetzt machen? Weil irgendwas ist ja, dass ich das festhalten will. Es hat ja was mit einem Gefühl zu tun. Und ein gutes Bild, ein guter Fotograf schafft dann durch seine Bilder oder durch das Bild dieses Gefühl zu transportieren für den Betrachter. Also wenn wir zwei jetzt in Norwegen unterwegs sind, was wir ja auch waren, und an einem schönen Wasserfall oder weiß ich was stehen, hast du ein Gefühl, habe ich ein Gefühl. Und ich mache dieses Foto und dann soll der Outdoor-Leser sein Magazin aufmachen und dann möglichst das gleiche Gefühl soll durch das Foto transportiert werden, soll der das gleiche Gefühl haben, als was wir hatten, als wir an diesem Wasserfall standen.
Ja, und leider, kriegt er nicht die Gefühle von den übrigen 500 Bildern mit oder wie viel auch immer, die nicht ins Heft kommen, neben den 10, die das Glück haben, drin zu landen.
Ja, genau. Ja, man kann natürlich, so heutzutage ist natürlich gut mit der Digitalfotografie, es kostet halt nichts mehr. Also es ist nicht wie früher, dass du tütenweise deine Filme rumträgst und jedes Mal, wenn du abdrückst, weißt du, jetzt ist ein Euro weg, sondern du kannst dich ja ausprobieren. Was aber auch, also du kannst natürlich nicht endlos dich auszuprobieren und auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Tour sind, müssen wir ja auch schauen, dass wir von A nach B kommen, wenn wir die Tour komplett laufen. Klar. Die sind ja oft zum Teil lange Touren und da musst du halt effektiv und schnell arbeiten und das läuft, wie du weißt, ja oft einfach nebenher. Wir laufen diese Tour, ich laufe vor, du läufst an mir vorbei, zack, zack, zack und dann wird nicht angehalten oder sonst was, sondern das muss halt schnell und effektiv gehen. Und wenn jemand jetzt nur quasi die Digitalfotografie digital gelernt hat und einfach so gelernt hat, ich kann einfach 100 Mal abdrücken, irgendwo wird schon ein Bild dabei sein, wirst du halt nicht schnell und effektiv arbeiten können. Ich habe zum Glück, muss ich wirklich für mich sagen, analog noch angefangen. Ich habe noch wirklich, wie gesagt, ich drücke ab und ich weiß, ein Euro ist weg. Ich musste das wirklich die harte Schule der analogen Fotografie lernen und dadurch aber schnell und effektiv arbeiten. Was immer gefragt ist, egal ob du jetzt für eine Werbung fotografierst, ob du, wie gesagt, eine Reportage Flüchtlingen in Griechenland fotografierst oder ob du fürs Outdoor-Magazin unterwegs bist. Du hast nie einen Tag Zeit für ein Foto.
Mhm. Ja. Aber ich meine jetzt gerade so auch unsere jüngeren Leser oder in diesem Fall auch Hörer, da sind ja sicherlich viele dabei, die einfach, ja, bei denen sich Analogfotografie, bei denen das einfach nicht mehr zum Tragen kam.
Klar.
Was würdest du da empfehlen? Und außerdem, die meisten machen das ja nicht für einen Job, sondern es ist ein Hobby. Also weiß ich nicht, wenn man auf Tour fotografiert, wonach hält man Ausschau, wenn man ja so ein bisschen durchdacht rangehen will und eben nicht nur knipsen?
Puh. Da muss ich wieder auf das Gefühl zurückkommen. Also so, wenn ihr aus dem Auto aussteigt und auf Skitour geht und du kommst aus dem warmen Auto in die Kälte so raus, versucht es zum Beispiel festzuhalten, also wie der Atem plötzlich kondensiert oder wie das Fell irgendwie an die Ski hinfriert. Also einfach eine Geschichte quasi erzählen, wie so ein Comic eigentlich. Also wo befindet man sich zum Beispiel? Das große Ganze zeigen, die ganze Landschaft zeigen und dann aber halt auch viele Details. Man sagt, die Details erzählen die Geschichte, also die gefrorenen Hände oder die rote Nase oder sonstige Sachen. Also so. Und den einen Tipp, was ich gerne mitgeben würde, und ich sehe das ja auch, ich mache ja auch fürs Outdoor-Magazin die Fotoworkshops und meine Teilnehmer, die fragen mich mit Technikfragen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Also kümmert euch lieber um das, was vor der Kamera passiert, wie das, was in der Kamera passiert. Ja, also das ist nicht wichtig, ihr fahrt auch Autos oder die meisten Leute fahren Auto jeden Tag und die haben nicht den Dunst von einem Schimmer, wie ein Auto fährt.
Ja,
außer dass es halt ein Lenkrad hat, ein Gas und der Kupplung und ich muss ein bisschen Öl nachfüllen und wenn.
Und tanken,
ja. Also das musst du bei der Kamera auch machen, musst dann eine Karte reinmachen und dann Akku und Objektiv vorne hin und fertig. Also kümmert euch um das, was vor der Kamera passiert und nicht, was in der Kamera passiert. Wenn die Leute sich mal mehr darum kümmern würden, wie ein Bildaufbau ist oder sich generell die Bilder einfach anschaut, die blättern das Outdoor-Magazin von mir aus durch und schauen sich die Bilder an und sagen, wow, das ist ein richtig cooles Bild. Dann muss ich mich fragen, warum? Warum finde ich dieses Bild gut? Was macht dieses Bild aus, dass ich es gut finde? Und dann blättere ich um und sage, boah, das ist aber echt, das ist richtig schlecht. Ja? Dann umso mehr muss ich mich fragen, Warum ist es schlecht? Was hätte ich vielleicht anders gemacht? Also sich intensiv mit dem Bild auseinandersetzen.
So ein bisschen Learning by Watching oder Learning by Seeing.
Genau, genau. Also schaut euch nicht 300 Instagram-Posts durch, da bleibt nichts hängen, sondern beschäftigt euch wirklich, das sind natürlich Printmedien prädestiniert dafür, weil du dir da einfach von Haus aus einfach viel mehr Zeit dafür nimmst. Schaut euch die Bilder an. Also ich zum Beispiel habe die ganzen alten großen Meister studiert, also wie Da Vinci, Michelangelo, Rubens, diese ganzen Bücher habe ich da, wie die ihre Bilder aufgebaut haben. Ich bin stundenlang in irgendwelche Kirchen am Boden gelegen und habe mir oben diese Bilder angeschaut, was an der Decke ist, warum, wieso dieses Bild so funktioniert, wie es eben funktioniert. Also das ist, dann bist du ein ganzes Stück weiter.
Aber das ist ja schon, würde ich mal sagen, schon eine Art von Technik. Oder sind jetzt nicht die Technik in der Kamera, aber das ist ja jetzt das ist ja jetzt nicht nur Gefühl für ein Motiv. Da hast du ja schon dich intensiv mit auseinandergesetzt.
Ja, klar.
Ja.
Ja, klar. Also auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher ich hier gelesen habe über Fotografie und Bildaufbau und mir natürlich von den ganz, ganz großen Stars, wie gesagt, auch diese Bücher gekauft habe und mich dann wirklich jeden Tag hingehockt und habe mir das eingeprügelt. Also klar, mache ich nach wie vor. Ich schaue mir die Fotos an, schaue, was gefällt mir nicht von Kollegen. Weil ich als Profifotograf muss es ja anders machen wie alle anderen. Und trotzdem, da muss mein Stil erkennbar sein und das Outdoor-Magazin kommt zu mir und sagt, du flieg mit der Katharina bitte nach Norwegen und mach dieses Ding aus einem gewissen Grund. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt das mache wie alle anderen, dann bin ich auswechselbar. Mhm. Und so versuche ich das auch weiter, dieses Feuer am Leben zu halten und auch mich weiterzuentwickeln, definitiv.
Nochmal zurück mehr zu so Basics für Hobbyfotografen. Ja. Was sind denn, also ganz wichtig beim Fotografieren ist ja das Licht. Was sind denn besonders gute Tageszeiten, bei denen man die Kamera zückt? Ich ahne es natürlich. Aber
das ist natürlich der Klassiker. Ist natürlich so, dass vor so die halbe oder 20 Minuten vor Sonnenaufgang, natürlich der Sonnenaufgang, danach so ein bisschen was und natürlich auch der Sonnenuntergang. Also da ist es, da würde ich sagen, ist es besonders einfach, ein schönes Bild zu machen, weil das Licht halt etwas ganz Besonderes da ist und das Bild halt dadurch besonders ausschaut. Also, aber grundsätzlich ist es natürlich so, die Fotografie relativ einfach ist, zeigt dem Betrachter oder der das Bild anschaut, die Welt so, wie er sie selber nicht sieht. Also auf eine besondere Art und Weise. Und das kann man natürlich mit Kreativität lösen, also mit Blickwinkeln, mit besonderen Aufnahmetechniken, natürlich auch mit schönem Licht. Oder die andere Variante ist natürlich die, was leider, wie ich finde, viel zu viel machen, die halt das dann irgendwie in Photoshop zusammenbasteln und noch 22 Moody Lofotenfilter von irgendwelchen Instagrammern drüber haut und dann schaut das Bild auch anders aus und besonders aus, ist aber nichts Besonderes. Grundsätzlich finde ich, hat jede Tageszeit seinen besonderen Reiz und kann man für sich nutzen. Aber natürlich nochmal, um das zu sagen, das schöne Licht und das ganz Besondere ist natürlich der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. Klar.
Und das beißt sich dann ja eigentlich so ein bisschen mit Fotografieren auf der Tour, richtig? Das wäre dann ja, also entweder man ist total Early Bird oder, aber ja, ansonsten wird es schon bedeuten, jetzt beim Zelten halt mal rauszugehen, vors Zelt, ein bisschen weiter weg, um einfach schöne Fotos zu machen, bevor man dann zusammenpackt und losgeht, weitergeht.
Definitiv. Also es gibt so einen Spruch, a good photo never comes easy. Also das ist jetzt, um jetzt das Wahnsinnsbild natürlich zu machen, das möchte ich jetzt bezweifeln, dass das so auf der Tour einfach mal so nebenher passiert. Mhm. Kann natürlich sein, aber wenn du jetzt rausgehst, um jetzt das Wahnsinnsbild zu machen, dann ist da natürlich schon auch Planung dahinter und ja, dann muss man vielleicht auch mal oben auf dem Berg irgendwie bivakieren, um das schöne Licht dann zu kriegen, um den besonderen Moment. Also das ist natürlich schon klar dann. Also das ist so, mal jetzt um 10 Uhr aufstehen, ein bisschen wandern gehen und dann nebenher ein bisschen fotografieren, dass da nicht das Überbild rauskommt, ist klar.
Mhm. Ja. Du sprachst eben von den Fotoworkshops, die du auch mit Lesern von uns machst. Was sind denn da, worum geht es denn da in erster Linie? Was sind da so die Basics?
Das ist ganz interessant. Also machen wir eigentlich eine Outdoor-Magazin-Tour. Also wir machen eigentlich, wie man das im Outdoor-Magazin liest, man macht eine Hüttentour oder sonst irgendwie was und ich nehme dann quasi die Leute mit und zeige denen, so wie ich das halt machen würde. Das ist jetzt natürlich nicht die in Stein gemeißelte Fotomeinung, sondern sie können mir einfach so ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich was mache. Ich erkläre, warum, wieso, weshalb ich das jetzt hier anhalte und mache. Und dann ist es auch ganz interessant, dass da einfach vom Fast-Profi, ja, der mit einem riesen Fotorucksack ankommt und mit 500er Brennweiten, Riesentele, hoppala, und aber auch Leute, die zum ersten Mal auch ihre Kamera in der Hand haben. Also da fangen wir dann ganz basic mit Zeit und mit Blende an. Was macht es? Was machen die verschiedenen Objektive? Ich habe auch meine ganzen Objektive zum Beispiel dabei, wo die Leute dann auch einfach mal ausprobieren können, auch mal eine große Kamera von mir aus in der Hand haben. Und da gehe ich natürlich dann auch auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Leute ein und zeige ihnen halt auch verschiedene Aufnahmetechniken, wie wir vorhin schon gesprochen drüber, dieses Gefühl transportieren.
Ja. Und wo du gerade ansprichst, das unterschiedliche Equipment, was die da mitbringen, führt natürlich zur Frage, was braucht jetzt jemand, der, sagen wir mal, der bisher oft und gerne mit dem Smartphone Fotos gemacht hat und wie so viele und sich dann sagt, jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen. Ich möchte mir eine Kamera kaufen, die ein bisschen mehr kann. Worauf muss ich da achten?
Das Allerwichtigste ist, dass du das Ding mitnimmst. Also es hilft jetzt.
Ist
so. Ja, ist wirklich so. Ja, also die Leute...
nicht zu schwer auf jeden Fall.
Genau, also die Leute investieren haufenweise Kohle, haben diesen riesen Prügel daheim liegen und denken sich, oh, heute sind es wieder 1000 Höhenmeter, ich nehme nur das Handy mit. Ja, und dann auf gut Deutsch beißen sich in den Arsch, weil oben es mega Licht ist, dann hätten sie es doch lieber mitgenommen. Also da ist natürlich besser, ich nehme das Ding, ich mache es nicht zu schwer und halte es auch relativ basic. Also auch wenn ich unterwegs bin, dann oder auch auf Outdoor-Magazin-Touren, je nach Tour, eine Kamera, ein Body, zwei oder drei Objektive und das ist es. Also das ist jetzt nicht... Da kann ich jetzt auch nicht sagen, nimmt's das oder nimmt's das oder nimmt's das. Das Wichtigste ist, nimmt, dass ihr das Ding mitnimmt und vor allem, dass ihr euer Werkzeug, dass ihr es versteht, dass ihr die Kamera versteht und einfach auch kapiert, was macht eine 50er Brennweite, was macht eine 200er Brennweite, was ist ein Weitwinkel, was macht eine 2er Blende, was macht eine 11er Blende. Also einfach diese Basics der Kamera, dass man das versteht, dass man das verinnerlicht hat und dann kann ich anfangen, damit zu spielen. Das ist das Wichtige.
Ja. Und das lerne ich erstmal tatsächlich am besten in der Theorie, indem ich es nachlese. Oder wenn ich das Glück habe, jemanden zu kennen, der sich damit auskennt, es mir da mal erklären zu lassen.
Genau.
Ja.
Genau. Also das ist, liest was und ich sage auch meinen Leuten immer, geht's raus und probiert es aus. Mhm. Rausgehen, machen, 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 machen. Einfach und dann mitspielen. Wie gesagt, das Schöne ist, du kannst dich ausprobieren, dein jedes Mal abdrücken kostet kein Euro mehr, sondern es kostet eigentlich gar nichts, außer die Zeit, das Ding wieder auszusortieren, den ganzen Müll, den man nicht haben will. Aber einfach ausprobieren. Machen, 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 machen.
Und ich denke mal, also jetzt ist, also es nicht nur beim Fotografieren gilt das, aber sonst ja auch oft, ich finde, oft funktioniert es, wenn man erst macht und dann nochmal nachliest, oder? Und dann irgendwie genau. Das sein Ergebnis ein bisschen interpretiert.
Genau, du kannst ja einfach mal lesen, ich schraube ein 50er oder ein 50er Objektiv vorne drauf und dann schaue ich, was die kleinste Blende mit 1,4 oder 1,6 macht. Ja, dann stelle ich mir halt irgendwo ein Männchen in die Landschaft oder ein Teddybär und dann fotografiere ich den mal mit dem gleichen Abstand mit einer 1,4er Blende und dann mache ich das extrem und schaue mal, was bei einer 22er Blende oder bei einer 32er Blende passiert.
Und was wird passieren, um das jetzt mal der Profi spricht, der, für den ist alles selbstverständlich.
Ja, wenn du die Blende ganz aufmachst, wie beim Auge. Wenn es dunkel wird, dann wird die Pupille ganz groß, dann kommt ganz, ganz viel Licht rein. Das heißt, ich habe ganz, ganz wenig scharf nur. Also wenn ich jetzt eine 2,8er Blende, eine 3,2er oder sowas nehme, dann kann ich machen, dass nur das Auge von meinem Porträtierten zum Beispiel scharf ist. Und die Zeit wird aber auch ganz schnell. Also ich habe dann irgendwie ein Tausendstel oder ein Zweitausendstel und die Wassertropfen werden dann eingefroren. Und genau das Gegenteil ist natürlich, wenn ich eine 22er Blende mache oder sowas. Das heißt, ich mache die ganz zu. Es kommt ganz, ganz wenig Licht rein. Das heißt, dass die Belichtungszeit natürlich sehr langsam wird. Das heißt, es verwischt alles. Also wenn ich einen Wasserfall fotografiere, dann werden das so Fäden, wie man das kennt. Und es wird alles scharf. Also es wird der Vordergrund bis hinten zum Alpenhauptkamm wird alles scharf. Und damit kann ich spielen. Mhm. Also ist natürlich jetzt so theoretisch über Skype ein bisschen schwierig zu erklären. Aber deswegen sage ich einfach ausprobieren. Probiert es einfach aus. Ja.
Und kannst du auch was sagen zu dankbarem Gelände?
Gelände? Für was?
Ich sag mal Anfängerfotos. Dolomiten. Das sagt man bei uns in der Redaktion gerne. Ja, Mensch, also wenn man in die Dolomiten geht, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, weil da einfach schon die Berge so gigantisch sind, da können kaum langweilige Bilder entstehen, im Gegensatz zum Mittelgebirge. Würdest du da sagen, das stimmt oder hast du da eine andere Meinung zu?
Die Dolomiten sind natürlich, also wenn du eine atemberaubende Landschaft hast, wie jetzt die Drei Zinnen oder die Dolomiten, klar, da sind wir wieder davor, wo wir davor gesprochen haben, zeigt den Menschen die Welt so, wie sie es selber nicht sehen. Ja, wenn du schroffe Berge hast, das kennen die viele der Menschen nicht, die sagen, boah, fett. Ja, irgendwie im Mittelgebirge, im Wald, quasi kennt jetzt jeder. Aber da tust dir natürlich schon einfacher, wenn du vor den Drei Zinnen stehst, ein schönes Foto zu machen. Aber die sind auch schon tot fotografiert, also da musst du dich schon anstrengen, dass du da irgendwie was richtig Cooles in Kasten kriegst. Ich würde sagen, du tust dir natürlich schon, kurzfristig tust du einfacher, aber ich finde, das liegt immer auch am Fotografen, was er draus macht. Also ein richtig guter Fotograf kann wahrscheinlich ein schöneres Bild im Mittelgebirge machen, wie einer, der da nicht so viel Leidenschaft hat vor den drei Zinnen. Mhm. Also, aber natürlich ist es einfacher, wenn du eine Wahnsinnslandschaft hast, dass da einfacher ein schönes Bild hinzukriegst, wie jetzt, wenn du irgendwo auf dem Feld stehst, wo nicht viel passiert, ist auch klar.
Norddeutsche Tiefebene.
Ja, genau.
Aber das bringt mich nochmal, genau, Bilder spannender machen. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen oder subjektiv betrachtet spannender machen. Da greifen ja viele Leute zur Nachbearbeitung und ich glaube, die meisten Fotografen machen das auch. Was sind denn da, wo fängt man da an?
Boah, da sprichst du jetzt ein ganz heikles Thema an bei mir, weil ich natürlich noch noch ein bisschen ein Oldschool-Fotograf bin und meine Bilder sind alle echt. Also da ist nichts, kommt nichts dazu und kommt auch nichts weg, was da war oder nicht ist. Und ich versuche die auch, natürlich bearbeite ich die so ein bisschen mit Kontrast und Struktur und ein bisschen Schärfe und vielleicht ein bisschen Farbabgleich. Aber das war's dann auch. Ja, also
genau, aber sowas meine ich halt auch. Wie entwickelt man da ein Auge für oder ein Gefühl oder gibt's da Richtlinien?
Nee, Tipps? Das macht jeder, das macht jeder, wie er meint. Mhm. Ich finde, es wird total viel zu inflationär verwendet, diese Nachbearbeitung, weil sie halt auch wahnsinnig einfach geworden ist, muss man sagen. Und ich finde es dann schade, dass die Leute ihre Bilder offensichtlich zu dermaßen verunstalten, finde ich, total unrealistisch machen. Da sind wir wieder da, wo ich vorher war. Zeig den Menschen die Welt so, wie sie selber nicht sehen. Entweder du löst es als Fotograf, ja, als Fotograf mit Kreativität, mit Perspektive, mit Aufnahmetechnik oder du kannst dir das halt einfacher quasi machen und haust halt irgendwelche komischen Filter über deine Bilder, dass sie halt auch wieder anders ausschauen. Und das finde ich wirklich schade, dass die Leute irgendwelchen Trends gerade hinterherlaufen, irgendwelche Filter drüber klatschen, die dann in 3 oder 4 Jahren schon wieder so ein Bild hat ja länger Bestand, nicht mehr modern sind und dann hast halt, dann schaut es halt irgendwie komisch aus. Und ich selber sehe mich als Fotograf und mache das so realistisch wie möglich, meine Nachbearbeitung, dass sie auch nachvollziehbar ist. Und wenn das Licht halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Da wird kein neuer Himmel eingezogen oder sonst irgendwie was. Also das ist halt, und da sind zum Glück auch die großen, relevanten Magazine, muss man auch sagen, und auch Fotowettbewerbe, da musst du immer das RAW mitschicken, dass du siehst, dass das Ding echt ist und nicht irgendein zusammengebastelter Quatsch ist. Mhm. Ja. Ja, aber da kannst du natürlich am Computer, musst du auch in RAW, also ich fotografiere in einem RAW-Format, das heißt, was es ist einfach roh, es ist ein Rohbau quasi, das muss man ein bisschen nachschärfen, da musst du ein bisschen den Kontrast machen, sonst druckt dir das keiner ab. Mhm. Also das ist, muss man ein bisschen machen, ein bisschen Kontrast, ein bisschen Farbabgleich, dieses und jenes. Aber ich finde, es soll auf der realistischen Seite bleiben und nicht total überzogen irgendwie nur noch das Blau und nur noch Orange übrig bleibt, dass man es auf Instagram in der Millisekunde, wo man sich mit diesem Bild beschäftigt, es gut findet oder auch nicht gut findet. Ja. Aber du merkst schon, das ist bei mir ein heikles Thema. Also ja. Diese Bilder. Da könnte ich jetzt noch länger mich philosophieren und drüber aufregen.
Nee, ich finde es aber, ich sehe es ja grundsätzlich auch so, dass ein Bild irgendwo doch das zeigen sollte, was auf dem Bild zu sehen ist und dann, dass man es eben nicht total verfremdet.
Genau, genau. Ich verstehe dann auch den Betrachter nicht, der das dann irgendwie in den Himmel hochjubelt, obwohl es offensichtlich ist.
Ist es, meinst du, ist es wirklich für alle Betrachter so offensichtlich ist? Also für irgendwelche Laien, die da, weiß nicht, auf Instagram Bilder sehen und dann auch erstmal einfach nur denken, oh, wie schön und liken und dann auch wieder weg sind. Ich weiß ja nicht, ob die das immer so kapieren.
Das stimmt. Also die, ich glaube, viele kapieren es nicht. Das ist ja wirklich, du hast ja nur diese Millisekunde, wo du diesem Bild also auf Instagram, wir reden von Social Media, eine kurze Aufmerksamkeit schenkst und dann und dann musst du ja entscheiden, in der Millisekunde, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Deswegen ist der Bildaufbau auf den Social Medias natürlich sehr, sehr, sehr einfach gehalten, dass du das auch nachvollziehbar kurz und schnell gut beurteilst und dann auch meistens die Farben reduzieren, also nur noch Blau oder Orange übrig lassen. Und dann ist es schon offensichtlich, dass das Ding so in Realität nicht ist. Ich habe schon Bilder gesehen, auch bei, wo ich als Juror, bei Fotowettbewerben bin, ja, da sind dann offensichtlich drei Bilder zusammengebastelt, weil die Möwe, die vorne irgendwie fliegt, hat ein ganz anderes Licht wie hinten der Baum. Mhm. Also das ist schon, aber ich meine, jeder fotografiert und weiß, wie ein normales Bild ausschaut. Ja, mhm. Also das ist so, ja, ich find's echt schade, dass die Leute, wie gesagt, sich da das Leben zu einfach machen und da einfach mehr in die Bildbearbeitung investieren, wie dann, dass sie gleich ein gescheites Bild machen. Ja.
Ich will noch mal kurz ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, wenn man jetzt eine lange Tour macht, wie das ja auch viele von unseren Lesern machen oder in diesem Fall Hörer, in Skandinavien zum Beispiel, Trekking mit Zelt und ohne, dass man jetzt irgendwo was aufladen könnte. Ja. Worauf muss ich da achten? In Sachen Speicherkarten oder...
Dass du von allem genügend dabei hast.
Akkus oder... Ja,
Also da ist immer wieder beim Thema, also klar ist natürlich, du schaust, dass du möglichst leicht mit deinem Equipment bist, dass du auch da hinkommst, wo du hinkommen willst und nicht deine Fotoausrüstung dich dadurch zwingt, dass du halt, dass du umdrehen musst oder dass es zu schwer ist oder du zu viel Energie verbrauchst.
Sag einmal ganz kurz, einmal so eine konkrete Zahl, so ein Anhaltswert, weil nicht zu schwer ist ja auch so ein bisschen relativ. Was nimmt man da als Hobby fotografieren? Da, also welches Gewicht solltest du nicht überschreiten?
Ich würde mal sagen, 2 Kilo, schätze ich jetzt mal, 2,5 Kilo. Also auf solchen Touren, wie habe ich einen Body dabei und 3 Objektive, das ist es. Also das ist so. Und dann nehme ich viele Speicherkarten mit, also wirklich alles, was ich habe, weil you never know, was passiert, was du brauchst. Und natürlich auch, habe ich auch alles an Akkus dabei, was ich habe, und dann halt, da sind wir dann wieder beim Thema, wo wir vorher waren. effektiv und schnell und konstruktiv arbeiten. Also da kannst du nicht eine Stunde dich auszuprobieren, weil das kostet dich dermaßen viel Speicherplatz und Akkuleistung, und nicht jedes Bild hinten anschauen, sondern da musst dann schon wissen, was du tust. Mhm. Also das ist dann schon, ja, dann, weil sonst ist am zweiten Tag alles aus. Dann hast du keinen Speicherplatz mehr, du hast keinen Laptop dabei, wo du es runterladen kannst, und wie du gesagt hast, du kannst auch nicht in die Steckdose mal schnell einen Akku aufladen. Also da musst halt vorausschauend und sparsam arbeiten.
Echt, aber am zweiten Tag alles aus. Gehst du da jetzt vielleicht doch ein bisschen von deinen Maßstäben aus, weil jemand, der wandert und nebenbei fotografiert, der, weiß ich nicht, der guckt sich zwar vielleicht direkt hinter, nachdem er drei Fotos gemacht hat, guckt er mal drauf, aber der macht da
das
ja...
Das geht natürlich schon. Ja. Aber ich habe auch so Leute erlebt, die fangen halt dann am Gipfel an, eine Stunde lang rumzufotografieren. Mhm. Also das ist halt auch... Das muss jeder ja für sich selber entscheiden und wissen. Ich glaube, jeder weiß, dass du halt nicht Foto machst, Bild anschaust, Foto machst, Bild anschaust, Foto machst, Bild anschaust. Dann geht natürlich, es kommt natürlich auch auf die Kamera drauf an, ob ich durch den Sucher durchschaue oder ob ich das mit diesem Live-View hinten mache. Das saugt natürlich auch unheimlich viel Akku, wenn ich wie so ein Handy quasi nur hinten auf diesem Bildschirm fotografiere. Ein kleinerer Akku ist natürlich auch viel schneller leer wie jetzt ein großer Akku. Das ist natürlich auch klar. Also das ist so, je nachdem, was du halt auch an Material dabei hast. Aber grundsätzlich komme ich lieber mit einer leeren Speicherkarte und noch ein extra Akku zurück zum Auto, anstatt dass ich halt am zweiten Tag schon Bums aus, Schluss aus, kannst du eigentlich umdrehen, weil ist alles aus. Also halt sparsam sein, wirklich sparsam sein.
Wie geht's dir denn eigentlich, wo du auch gerade sagtest, lieber kommst du selbst, also wenn du nicht mit irgendeinem Auftrag unterwegs bist, sondern im privaten Urlaub mit der Familie, wie geht's dir da mit Fotos machen? Kannst du das auch mal ausblenden oder?
Schwer.
Schwer.
Ganz schwer. Also ich war jetzt im Sommer mit der Familie Surfurlaub 8 Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs, und ich glaube, ich habe 3 oder 4 Tage habe ich geschafft, kein Foto zu machen.
Von 8 Wochen, okay, Glückwunsch.
Und dann bin ich, ich bin mit fast 10.000 Bildern zurückgekommen. Nach 8 Wochen Urlaub.
10.000 Bilder, und dann sichtest du die alle, oder wie geht das denn? Brauchst du nochmal 8 Wochen.
Nee, da brauche ich viel länger. Ich bin jetzt immer noch in der Auswahl, weil ich muss halt zwischendrin auch noch Jobs machen, die natürlich Vorrang haben, wie der Spaß. Ja, da bieten sich halt so viel coole Situationen und so tolle Sachen, und halt gerade wenn man jetzt, also ich mit meinen 2 kleinen Kindern unterwegs bist, du merkst halt, wie einzigartig Zeit auch wird. Also wie toll das ist mit den, die Zeit kommt ja nie wieder zurück, und die versuchst du natürlich auch festzuhalten. Also das ist schon, und dann machst halt Bilder. Also dann nimmst halt die Kamera mit an den Strand und machst Bilder. Also das ist schon, dann rattert es halt ein bisschen im Karton.
Ja, und dann stehen dann irgendwann bei euch, ich weiß nicht, 100 Fotobücher im Regal, oder behältst du das alles digital oder entwickelst du die schönsten noch, oder wie läuft das dann?
Ja, also es hängen genau 2 Bilder bei uns. Okay. Jetzt Weihnachten kommen wieder ein paar dazu, aber meine Frau, die hockt sich dann hin und macht dann wirklich von jedem Jahr ein Fotobuch, was auch cool ist, weil sonst wird es, ich hätte da nicht die Zeit und die Muße dafür, und so nimmt man halt dann die Bücher raus und schaut sich das wirklich nochmal an in Ruhe, wie dass man da auf der Festplatte irgendwo verschimmeln, gell?
Ja, das ist echt schön, wenn man sowas macht, ja.
Ja, das ist super, das muss man echt machen. Also die Zeit, weil es ist halt Print, und Print ist was anderes, wie wenn du es halt digital siehst.
Ja.
Und dann hockst dich halt auch mal hin und nimmst dir das Buch von 2018 und schaust mal durch, was alles so passiert ist. Das ist ja nicht immer nur der Urlaub, sondern das ist halt einfach grundsätzlich so, was so im Leben so passiert, und dann hast du es ja auch. Und das ist auch ein Stück weit, warum ich fotografiere. Ein Grund ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es irgendwann mal im Leben ist die Erinnerung das Wertvollste, was du hast. Mhm. Und das sehe ich jetzt an meiner 95-jährigen Oma. Ja, das Allerschönste ist, wenn du dir irgendwelche Bilder, wo wir nur klein waren, vom Angeln irgendwie schickst oder sonst irgendwie was und die ausdruckst und dir gibst oder ein Fotobuch eben machst. Das ist das Allerschönste.
Ja. Die versteht das auch noch alles voll. Das ist, also, sie ist
Vollgas. Die hat von mir, die hat letztens zu ihrem 94. Geburtstag hat die so einen digitalen Bildschirm bekommen. Da haben wir hinten so einen Stick drin und den kriegt sie immer wieder vollgeladen mit neuen Bildern und dann schiebt sie den rein und dann schaut sie sich da die Bilder an.
Ah, cool.
Ja, die ist voll fit, das ist super.
Apropos noch, wenn wir gerade beim Thema Familie und so sind oder auch Bekannte, viele Leute, wenn sie jemanden kennen, der gut fotografiert oder vor allem professionell fotografiert, da kommt ja gerne mal die Frage, könntest du nicht eben? Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, die zwei Hochzeiten, die du für Kumpels im Jahr machst, wie viele Anfragen kriegst du?
Wenn ihr bei mir auf die Webseite schaut, da ist kein einziges Hochzeitsbild drauf.
Richtig, ich weiß, ja.
Du weißt es, du kennst die Seite. Ich kriege sicherlich in der Woche 1 bis 2 Anfragen, ob ich nicht eine Hochzeit fotografiere. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und ich mache keine einzige. Ich mache nur von wirklich nahen Freunden, Kumpels, die komischerweise jetzt alle heiraten, mache ich die Hochzeiten, weil die mich halt einfach komplett von alleine lassen und sagen, mach halt einfach. Mhm. Und dann mache ich es auch gerne und ich will auch nichts dafür haben oder sonst was, sondern es ist wieder, wie gesagt, Erinnerung und es ist einfach ein Freundschaftsdienst. Dann mache ich es halt auch gerne. Aber viele Anfragen, die ich kriege, dann rede ich auch mit den Leuten oder fahre auch mal kurz zu denen nach Hause und ich merke schon, deren Vorstellung von Hochzeitsfotos kommt mit meinem Stil, wie ich gern fotografiere oder wie ich das sehe, überhaupt nicht konform. Also das geht nicht zusammen. Aber es passiert natürlich auch schon so von Bekannten, ja, die laden dich dann ein und sagen, aber nimm mal deine Kamera.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann ist das so, da habe ich so keinen Bock mehr. Entweder ich komme als Privatmensch, ja, und dann hast du jemanden da, der fotografiert, oder ich komme, du bezahlst mich und dann fotografiere ich. Also eins von beiden. Aber so, komm halt mal und dann nimmst deine Kamera mit, das funktioniert nicht.
Und dass du sie von alleine mitbringst, gibt's das denn auch, dass du irgendwo eingeladen bist und denkst, ach, ich könnte mal meine Kamera mitnehmen oder trennst du da tatsächlich so weit, dass du dann vielleicht ein Smartphone-Bild machst, wenn du Bock drauf hast?
Nee. Nee, auch nicht. Also mit dem Handy fotografiere ich eigentlich überhaupt nicht. Das ist wirklich nur, wenn ich beim Laufen bin oder sonst was und das Eichhörnchen gerade weiß ich was macht, dann vielleicht, aber das trenne ich komplett. Also das ist dann wirklich Arbeit für mich und die Kamera in die Hand zu nehmen und da setze ich dann meine Scheuklappen auf und bin dann voll in der Fotografiewelt und dann wird alles Zeit, Flächen, sonstige Blickführungslinien und sonstige Sachen und wenn ich privat da bin, dann bin ich privat. Dann denke ich natürlich schon so, oh, das wäre ein cooles Foto oder das wäre ein cooles Foto, das fotografiere ich dann so ein bisschen nur im Kopf, aber ich kann das dann auch weitgehend ausblenden.
Was ja auch gut ist, weil sonst, ich weiß nicht, sonst wäre es ja manchmal so wie auch bei Psychologen, die irgendwie nie aufhören können, da ihr Gegenüber irgendwie zu analysieren, das ist ja irgendwann schon anstrengend.
Genau. Also ich habe mich früher, wie du es gerade sagst, ich habe mich früher extremst viel mit Psychologie und Soziologie beschäftigt, also hobbymäßig, und habe dann gemerkt, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich tue nur noch analysieren, machen und tun. Ich werde verrückt. Und so ist mit dem Fotografieren auch, aber jetzt nicht ganz so schlimm. Also zum Beispiel heute früh ist bei uns Schnee gefallen. Ich fahre immer mit meinem großen Bub mit dem Fahrrad in Kindergarten und da fahren wir zu so einem Single Trail immer. Logisch habe ich da die Kamera dabei und fotografiere nebenher halt einfach so 10 Bilder, einfach als Erinnerung. Klar, das macht man schon. Ja, weil da kann ich nicht anders. Da kam ich aus meiner Haut auch nicht raus. Also, aber ja.
Ja, gut. Ich glaube, wir kommen hier langsam ans Ende unserer Plauderzeit. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern noch gerne sagen würdest, wo ich jetzt vielleicht überhaupt nicht drauf gekommen bin? Zum Thema Fotografieren halt natürlich.
Also, wenn ich euch was mit auf den Weg geben kann, das habe ich eh schon gesagt, kümmert euch um das, was vor der Kamera passiert und nicht was in der Kamera. Macht's deshalb einfach, fangt's an, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt ein bisschen eine bessere Ausrüstung zulegen, macht es wirklich basic, nimmt gleich nicht 5 Objektive oder sondern nimmt nur vielleicht 1, also oder nur eine Festbrennweite und dadurch seid ihr gezwungen, dass ihr darauf achtet, was vor der Kamera passiert und weniger, was in der Kamera passiert. Und geht's raus, habt Spaß, das ist das Allerwichtigste und probiert euch einfach aus. Und dann kommt's schon alles von alleine. Ja. Und ansonsten Outdoor-Magazin, Workshop, da hebt man es dann aufs nächste Level. Hoffentlich.
Genau, das hoffe ich auch so, soweit die Zeiten es zulassen. Und dann hoffe ich auch, dass wir auch mal wieder auf Tour gehen können, Christoph.
Es wird Zeit, es wird Zeit. Hey, wie lange ist das jetzt her? Wie lange ist das her, dass wir jetzt auf Tour waren?
Boah, 2018 im Spätsommer, glaube ich. Irland war das.
Siehst du, längst überfällig.
Zu lange her. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt, Christoph, danke ich dir erstmal, dass du Zeit für uns hattest.
Ja, gerne. Hat mich gefreut.
Mich auch. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen da draußen. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr dann keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald, zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, servus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.